ist Thierry Urwiler. Er hat uns letztes Mal erzählt, dass in der Jus-Fakultät Zürich eine sehr gute Stimmung herrscht. Ich meine, die Strafrechtler sind eh die coolsten, oder? Das erstaunt uns jetzt nicht.
Ich wollte es mir jetzt mit den anderen Fakultätskollegen verscherzen, aber ich lasse die Aussage jetzt einfach so stehen, wie von dir gesagt.
Wir haben geredet über, oder heute wollen wir ja reden über die neue Vorlesung. Mhm. Forensische Psychiatrie, Psyche trifft Justiz. Plant für wen?
Also das ist die für Herbstsemester, oder? Das ist die, die auch von ganz unterschiedlichen Personen aus Wissenschaft und Praxis bewältigt wird.
Das finde ich eben so super, ja. Dass eben auch Leute, dass auch Praktiker dort in diesen Vorlesungssälen einmal auftreten.
Und ich finde es eben auch gut, dass es in dieser Vorlesung eigentlich allesamt Leute sind, die sowohl Wissenschaft als auch Praxis machen, also wo wie je ein Fuss in beiden Feldern drin hat, weil ich finde, das tut einfach der Vermittlung extrem gut, was man sieht, was sind Probleme im Alltag, was gibt es vielleicht für Aspekte, die in der Theorie sehr einfach herzustellen sind, aber in der Praxis sehr anspruchsvoll kann sein und wie kann man die Leute darauf einweisen und dann natürlich auch, wo merkt man, ist etwas eher ein theoretisches Problem, das zwar intellektuell belebend ist und durchaus wert betrachtet werden, aber was sind die Fragen, die in der Praxis wirklich nachher elementar wichtig sind für die Entscheidungen. Also ich glaube, da hilft es, wenn man noch die zweite Brille mitbringt.
Du hast ja deine Vorlesung mit dem Elmar Habermeyer.
Genau.
Kennst du die anderen Vorlesungen? Bist du die mal reinhören?
Ich bin sie nicht reinhören, aber ich kenne sie natürlich von den Inhalten her, weil ich mit all diesen Leuten plus minus fast zusammengearbeitet habe, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen.
Also wer liest denn noch?
Also das sind zum einen Charmendras, Astrid Rosegger und so weiter. Also ich meine, das sind die Leute, die ich vorher schon zusammengearbeitet habe im Amt für Justizvollzug. Und die tun dann alle wie Teilthemen von diesem ganzen Phänomen aufarbeiten. Und von dem her ist das eigentlich eine Art wie ein, ich sage so ein kleines forensisches Panoptikum, das du da auch ein bisschen bekommst. Also klar, sicher mit einem gewissen Schwerpunkt von den Leuten im Kanton Zürich, das ist ja so. Aber ich glaube, du bekommst einen ganz guten globalen Überblick über das Thema. Und das in einem Bereich, der ja sonst in unserem Studium mit weniger tief abgehandelt wird. Ich glaube, das darf man sagen, wir schneiden jetzt immer mal so kurz punktuell an, wenn man so über die Jobfähigkeit darüber geht, wenn man über das Massnahmenrecht redet, aber wirklich vertiefen, wie so etwas geht, wie eine Begutachtung vonstatten geht, was Hinweise auf eine gute oder auf eine schlechte Gutachtensqualität sind, das hat man ja sonst nicht wirklich. In dieser Tiefe, da tut das interdisziplinäre Gefäß eigentlich ganz gut.
Wird das häufig besucht? Haben da viele Studis?
Es variiert und es variiert auch in Abhängigkeit, glaube ich. Also man muss auch sagen, wir sehen natürlich nicht immer nur einen Teil, der ist physisch vor Ort. Das Ganze wird ja auch podcastet. Also das heisst, man hat ja immer einen relativ grossen Anteil, der das dann als Podcast konsumiert. Das ist für mich insofern nachvollziehbar, weil im Master schon mehr Leute hier arbeiten. Das heisst, dann kannst du nicht immer jede Zeit einrichten und dann schauen sie
sich Glück nachher. Auf doppelte Geschwindigkeit hören.
Du kannst auf doppelte Geschwindigkeit hören, genau. Also von dem her haben wir, glaube ich, dort immer noch einen rechten Anteil, der in den Podcast das schaut. Also man hat sicher in den Besucherzahlen einen absoluten Mindestwert gehabt während der Covid-Zeit.
Also dort, null.
Genau, dort null. Nein, du bist drinnen gehockt, eine Person haben wir drinnen gehabt, aber sonst ist dort das eine relativ künstliche Angelegenheit, wenn du so zum Saal von irgendwie 250 Plätzen redest und jemand hockst. Aber nein, sonst ist das auch sicher so, dass man, ich sage jetzt mal, bei einem Daumenpeil vielleicht 30 Leute vor Ort und dann noch Leute dazugeschaltet sind.
Und hast du längerfristig die Idee, da die Schwerpunkte ein bisschen ändern oder neue Sachen reinzubringen?
Also jetzt in dieser Durchführung wird es sicher so beibehalten werden nach dem jetzigen Modus. Und dann wird man sicher auch noch die Evaluationen sichten, wird schauen, wie ist das aufgeleistet. Aber für den Moment, denke ich, wird das so bleiben. Und dann müssen wir natürlich, bevor man irgendetwas ändert, müssen wir ja zuerst mit allen mal zusammenhocken, um zu schauen, gibt es da Weg zur Optimierung und also da würde ich jetzt nichts überstürzen, ohne dass ich mich zuerst ausführlich mit anderen dann auch austauscht habe, wo das Gefäß hauptsächlich auch strukturieren, betreuen und so weiter. Also ich glaube, das ist dann eine sehr arbeitsteilige Angelegenheit.
Jetzt kann ich mir noch vorstellen, wenn das so breit ist, mit dem Bezug zur Praxis, dass es dann doch noch gewisse Überschneidungen hat mit den Vorlesungen, die du planst.
Das hat teilweise Überschneidungen, aber am Schluss dann eben gar nicht so viele. Also es hat eine Überschneidung dahingehend, dass man sicher auf gewisse empirische Fragestellungen wird eingehen. Also Risikoeinschätzung oder so, da gibt es natürlich eine gewisse Überlappung. Allerdings muss man sagen, die forensische Psychiatrie, die Vorlesung, hat ja den Schwerpunkt wirklich eigentlich auf der empirischen Betrachtung. Wenn man jetzt mal die letzte Doppelstunde ein bisschen noch aus dem Spiel rausnimmt, wo noch die juristischen Inhalte noch mal ein bisschen stärker gewichtet sind. Und ich würde sagen, in dieser Vollzugsrechtsvorlesung, die ich plane, ist es gerade ein bisschen eine umgekehrte Optik. Dort wird man den juristischen Rahmen mit empirischen Spotlights immer wieder drin haben. Also von dem her glaube ich, geht das ganz gut aneinander vorbei, was natürlich möglich ist, dass das Leute ein bisschen komplementär anschauen. Dass sie sagen, wenn man das eine
kann, das ist ja ideal.
Ja, ist es vielleicht noch spannend, das andere noch zu haben. Ist dann immer eine Frage, wie viele Punkte du noch frei hast für das eine oder andere Besuch. Hey, das müssen wir anschauen.
Ist, also ganz ehrlich, Thierry, das müssen wir wieder abschaffen. Nein, für Usage Credit System findest du nicht, oder findest du das super?
Ja, also,
da kannst du jetzt ja nicht anders sagen.
Ich habe noch einen leichten Interessenskonflikt, weil ich noch nicht weiss, was ich davon so halten soll, weil ich jetzt gerade frisch dabei bin. Aber ich persönlich habe jetzt von Luzern gekannt, dass du eigentlich, wenn du nicht das Profil spezifisch erwerben willst, dass du komplette Freiheit im Master hast. Ich habe das noch attraktiv gefunden, weil du einfach auch kannst mit deinen Interessen mitgehen. Und ich denke, im Master ist auch so der Punkt, wo man in meiner Wahrnehmung den Leuten eigentlich relativ viel Autonomie müsste geben, um wannweise sich spezialisieren. Zumal es ja heute auch nicht mehr irgendwie nur der vordruckte Weg geht. Also ich meine, die juristischen Berufsbilder haben sich einfach auch diversifiziert und durch das ist auch der Bedarf nach Spezialisierung vielleicht auch früher grösser. Also könnte ich mir jetzt noch vorstellen, also es ist nicht einfach so, dass du sagst, ja, entweder gehst du in die Anwaltschaft, ans Gericht oder irgendwie in die Staatsanwaltschaft, vielleicht noch in die Vollzugsbehörde, sondern du hast ja noch alle Tech-Unternehmen, die in Frage kommen, mit ihren mittlerweile riesigen Legal Departments, du hast andere Unternehmen, die sehr spannend sind, Versicherungsbankenbranche, nur um einige zu sagen. Und ich könnte mir wie vorstellen, dass das würde funktionieren, wenn man da sehr viel Ermessen einräumt. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt auch noch ein bisschen zu früh drin, um mir eine abschließende Meinung können zu bilden.
Wenn ich richtig informiert bin, bist du weiterhin auch noch beim JUWE tätig?
Nein, formell bin ich nicht mehr beim JUWE tätig, aber wir tun zusammen in der Forschung kooperieren. Also das ist so natürlich, dass wir weiterhin Forschungsprojekte haben, wo wir zusammen kooperieren. Aber ich bin dort nicht mehr angestellt.
Und was haben Sie da für Forschungsschwerpunkte?
Also da sind diverse Forschungsschwerpunkte, natürlich alle mit dem gemeinsamen Nenner, dass sie das Vollzugsrecht tangieren. Das geht von Themen wie offener Vollzug, nachher Fragen rund um die prozedurale Gerechtigkeit, also wir haben dort Vollzugsfairness getauft. Das sind so Themen, die sich über Jahre sich jetzt, schon ein bisschen angebannt haben, die jetzt durchgemacht werden. Und dann wird sicher über kurz oder lang das Thema KI kommen, wo es ja neben den empirischen Fragestellungen auch juristische Fragestellungen gibt. Was darfst du überhaupt einsetzen, in welchem Rahmen und so. Also Risk Assessment, oder? Das ist sicher ein Thema. Wie gehen wir mit dem und mit dem Bereich? Darf man, wenn ja, unter welchen Bedingungen? Was sind die Anforderungen in empirischer Einsicht, in juristischer Einsicht? Das sind so ein bisschen Themen, wo sich die Zusammenarbeit aufdröseln.
Und wie muss ich mir die Zusammenarbeit vorstellen?
Also, ich sage, wie jedes andere Forschungsprojekt da. Also, man schaut am Anfang, welche gemeinsamen Forschungsfragen findet man spannend, nachher, welche Teilinputs kann man wo wie ansiedeln. Und nachher geht man eigentlich dort in die ganz normale Forschungsarbeit, also mit klaren rechtlichen Rahmenbedingungen, gerade bei uns im Bereich, die Empiriker, die dann wiederum stärker in dieser Forschungsabteilung, beim JUWE, Forschung und Entwicklung angesiedelt sind, die schauen dann die empirischen Fragestellungen an, dann versucht man das irgendwie zusammenzufügen, dass man entsprechende Erkenntnisse generieren kann und dann im Idealfall natürlich auch kann allfällige Praxisänderungen anstoßen. Also das ist ja nicht nur, dass man das aus Spass oder Freude macht, sondern im Idealfall möchte man ja mit dem auch einen Schritt Richtung evidenzorientierten Justizvollzug machen. Und das ist in dem Sinn, glaube ich, nicht fundamental anders. Ich würde sagen, wenn es einen Unterschied gibt zur universitären Forschung, ist, dass die Nachphase von einem Projekt viel länger ist, weil es dann wirklich darum geht, wie setzt man das jetzt konkret um. Also es ist dann nicht einfach, ja, darf man nicht, sondern wenn man es darf, ist, wie bringt man es jetzt an Boden? Und dann gibt es ja amigs dann noch sehr viele Detailfragen, die auftauchen. Und ich glaube, das ist vielleicht in anwendungsorientierter Forschung nochmal ein Unterschied, dass man für das deutlich nochmal Zeit muss einplanen muss.
Wolltest du das vielleicht schnell einmal ein konkretes Beispiel zeigen?
Ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt, wir haben ja im 2021 so ein Paper mal publiziert zum Fluchtrisiko und Fluchtgefahr. Was sind dort die rechtlichen Rahmenbedingungen, was ist so aus der Empirie bekannt? Und nachdem wir das publiziert haben, hat es relativ bald mal Rückfragen gegeben, ja, wie wende ich das jetzt im konkreten Fall an? Und jetzt so im Kopf von dem, der das geschrieben hat, also jetzt kann ich es so sagen, weil das bin ich gewesen, mit ein paar anderen zusammen, ist das relativ bald so,
jetzt ja, Publikation. Thierry, sehr spannend.
Publikation ist fertig, ergo Projekt abgeschlossen. Aber das ist natürlich nur die halbe Miete. Jetzt musst du eine Art überlegen, kann man das allenfalls in Workshops jetzt mal so ein bisschen AV-Beispiel durchdeklinieren, wie man so etwas könnte machen. Wie könnte man nachher den Leuten, die das tatsächlich müssen, anwenden müssen?
Wer ist der Anwender?
Das können zum Beispiel Fallverantwortliche sein, jetzt in dem Kontext, was um Lockerungen geht. Das könnte theoretisch, das ist jetzt zwar nicht unser Feld damals gewesen, aber es könnte natürlich auch die Staatsanwaltschaft sein, wenn es noch vor dem Urteil ist, oder wenn es dort um die Frage geht, im Untersuchungssicherheitshaftkontext, wo ja die Fluchtgefahr auch eine Rolle spielt.
Also das Zwangsmassnahmengericht.
Ja, das Zwangsmassnahmengericht, aber auch schon zur Vorfrage von, muss ich überhaupt den Antrag stellen? Also, habe ich überhaupt das empirische Fundament, um zu sagen, also, braucht es einen Antrag?
Ist, ich weiß nicht, du kennst ja unser Buch. Also, das ist ein heftiger Kritikpunkt, ja, dass das einfach Bauchgefühl ist und Empirie ist bis jetzt in diesem Bereich.
Und das Spannende ist ja, dass das gegenüber dem Rückfall ein Phänomen ist, das du viel entspannter könntest untersuchen. Weil der Rückfall, wenn du es mal ein bisschen anschaust, ist relativ komplex, um es empirisch zu untersuchen. Weil nicht einfach kannst du sagen, ja, können wir jetzt mal alle, die wir denken, raus und schauen mal, was passiert. Weil da hast du ja auch noch ethische Trade-offs, die drin stehen. Hingegen beim Fluchtrisiko, weil es jetzt nur um Fluchtrisiko geht, wenn man Hand aufs Herz, könnte man ja auch mal sagen, schauen wir mal. Weil in Zeiten von der internationalen Polizeizusammenarbeit, die erfolgreiche Flucht, jetzt mal die organisierte Kriminalität ausklammert, so gut wie unmöglich geworden. Also du hast die Leute ja meistens schon am nächsten Bahnhof.
Ja, ja, genau. So. Und man macht sich gar kein Bild, was das bedeutet. Ich habe in 20 Jahren eine Flucht gehabt.
Ja. Also es gibt natürlich, die Schweiz hat schon im Vergleich zu anderen Ländern mehr Fluchten, aber das
warum?
Wird nervig. Ich glaube, das ist, weil wir in der Tendenz ein kleines liberaleres System haben als die umliegenden Länder. Du wirst überrascht sein.
Was soll liberaler sein an unserem System?
Aber weißt, ich sage immer im Vergleich zu. Also wir haben das zum Beispiel gesehen, jetzt offener Vollzug in Deutschland. Je nach Bundesland ist das so viel konservativer gehandhabt, wenn ich offener Vollzug
einweise. Aha, du bist im Vollzug,
ja,
du bist
genau.
Nicht in der Haftfrage.
Nein, im Vollzug.
Aha, eben, das heißt, sag gerade, wenn ich gehöre nicht
richtig. Nein, im Vollzug. Und wenn du jetzt sagst, natürlich, du weisest proportional mehr Leute in offener Vollzug ein und somit dort Leute mehr Gelegenheit haben, wirst du in reinen absoluten Zahlen ein bisschen mehr Fluchten haben. Das heisst aber nicht, dass du ein Problem hast, sondern vielleicht ist einfach die Praxis ein bisschen liberaler. Als wenn du sagst, ja, wir sind einfach mal alle geschlossen, dann sind ja die Optionen ziemlich schwierig zum Abhauen. Also das heisst, rein basierend auf der Anzahl Fluchten kannst du gar nicht sagen, ist das System gut oder schlecht, sondern du musst eigentlich ziemlich kontextualisieren. Und vor allem, du müsstest dann schauen, vergleicht man ähnliche Profile miteinander. Also, dass du nicht sagst, völlig unterschiedliche Personengruppen mit unterschiedlichen Risikofaktoren für Fluchten, also sonst tust du so ein bisschen das klassische Äpfel-Birnen-Problem. Oder hast du dann gleiche Pärchen, die du miteinander vergleichst? Und das ist etwas, wo eigentlich kannst du sagen, in der Schweiz, weil wir ein bisschen mehr offene Vollzugsformen haben, Electronic Monitoring, GA, Hauptgefangenschaft, offener Vollzug, könntest, wenn du das in der Schweiz ein bisschen zusammenspannst, eigentlich sagen, du hast wahrscheinlich eine genug hohe Anzahl Fluchten, um das empirisch super zu untersuchen, was korreliert wirklich am stärksten damit, dass Leute nachher sagen, ich komme nicht mehr. Oder ich haue ab, je nachdem, ob sie von einer Lockerung nicht mehr zurückkommen oder ob sie direkt aus der Haftinstitution sich verabschieden. Und das ist eigentlich überraschend immer für mich gewesen, weil ich finde, gegenüber dem Rückfallrisiko ist Flucht deutlich konsequenzenloser zu untersuchen im Verhältnis. Also darum, das sind so Themen, wo man sich nähert, wo man versucht, neue Erkenntnisse generieren. Aber das braucht natürlich immer Zeit und das sind mehrjährige Prozesse.
Ich merke gerade deine Begeisterung, ja. Aber ich finde es auch super, dass man da nicht im Mailverbreitung irgendwie forscht und sagt, ja gut, ich habe es nicht zu Papier geschrieben, ist mir gleich, ob es irgendjemand liest.
Ja, ja, genau.
Nein, dass man eben die Vision hat, dass auch wirklich etwas wollen zu verändern, ja. An der Front.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist schon auch etwas, wo ein grosses Anliegen ist. Also nicht, dass theoretische Abhandlungen wegen dem für mich uninteressant werden, sondern ich glaube, es braucht wirklich beides. Also ich habe auch mal gewisse Papers geschrieben, wo ich weiss, das ist jetzt eher ein theoretisches Problem, aber es hat mich einfach Wunder genommen. Und das ist dann auch, finde ich, intellektuell durchaus anregend, mal so etwas durchexerzieren und schauen, welche Erkenntnisse fliessen daraus, im vollen Bewusstsein, dass das so ein bisschen one in a million ist, dass die Konstellation mal eintritt. Aber ich finde, das andere, die Grundlagenarbeit, die nachher in die Anwendung einfließt, die muss eben auch geleistet werden. Und wenn man das irgendwie ein bisschen verknüpfen kann, dann umso besser.
Hast du denn schon konkrete Ideen, wo das hinführen könnte?
Du meinst jetzt...
Themen?
Themen? Ja, fast zu viele Ideen, was man in einer nützlichen Frist runterbringen kann. Also ich glaube, etwas vom Ersten, wo ich sehr viel Potenzial drin sehe, ist im Vollzugsrecht. Das ist eines von diesen Gebieten, wo ich würde sagen, hat die EGMR-Rechtsprechung eigentlich sehr, sehr weitgehend konkretisiert, was alles ein bisschen zum zwingenden Bestand gehört. Und wenn man das so je nach Gebiet anschaut, merkt man relativ schnell, dass sich so ein bisschen Diskrepanz ergeben zu der nationalen Rechtsprechung und dass vielleicht auch gewisse Grundsatzfragen noch nicht so geklärt sind, wo man auch mal noch so die Ausgangsfrage stellen könnte, braucht es denn das überhaupt? Und wenn wir jetzt hier, ich mache jetzt einfach ein Beispiel, das ist jetzt noch nicht alles bis ins Letzte durchgedacht, aber damit du eine Vorstellung hast, Briefkontrolle, oder? Die ist ja bisher so installiert, dass sie systematisch ist. Also du hast mal grundsätzlich das Prinzip von der Briefkontrolle, du kannst natürlich unter gewissen Voraussetzungen kannst es relativieren, aber das ist mal der Benchmark.
Und also vielleicht noch für die Hörer, Briefkontrolle macht eine fallführende Staatsanwalt oder Staatsanwältin.
Im was Vorverfahren
gross problematisch ist.
Ja. Im Vorverfahren ist dort, nachher im Vollzug ist es oft der Institution selber, also auf der Institution.
Im Vollzug wird auch Briefkontrolle durchgeführt?
Im Vollzug hast du grundsätzlich auch Möglichkeit von der Briefzensur. Du hast auch gewisse Urteile vom Verwaltungsgericht zu dieser Sache. Also zum Beispiel, wenn dort ungebührlicher Inhalt oder dergleichen drin
ist. Was ist denn ein ungebührlicher Inhalt?
Eher verletzende Sachen.
Also ich darf nicht schreiben.
Also zum Beispiel, wenn du die Anstaltsleitung jetzt mit jemandem aus dem Dritten Reich vergleichst. Also, solche Fälle sind
Dokumente. Aber wieso interessiert sich unser Stab für so etwas?
Und das ist jetzt genau so die Frage, die man kann diskutieren kann. Man kann ja sagen, man hat ja zivilrechtliche Behelfe, man hat strafrechtliche Behelfe. Wenn man wirklich etwas verletzend ist, ob man die nutzt, ist eine andere Fragestellung. Man hat ja dort Gestaltungsspielraum, wie fest, dass man sich davon betroffen fühlt. Aber man könnte ja jetzt durchaus mal die Frage stellen, hey, sobald jemand im Vollzug ist, hast du so viel Aussenkontakt, auch im unmittelbaren Besuchsrecht, auch in anderen Kontexten, dass ja der Fluss von Informationen nach außen eh nie kontrollierbar ist.
Eben, ich finde es auch völlig absurd, dass man dann irgendwelche Briefe gehen kann.
Und dann ist genau die Folgefrage im Sinne von, wenn wir wissen, dass Aussenkommunikation eh nicht kontrollierbar ist, weil eben du hast auch Besuchsrecht, du hast das.
Ja, warum soll es auch warum kommt man auf die Idee, dass man das soll kontrollieren?
Ja, also dort, ich kann mir noch ein paar Konstellationen vorstellen.
Ja, ja, ja,
organisierte
ja.
Kriminalität, wenn dann jemand aus der Haft raus seine Befehle weiterhin als Organisation
rausgeht. Nein, bei kriminellen Handlungen müssen wir nicht so diskutieren.
Dort sehe ich noch, wie man auf die Idee kommt, aber es ist wie eine umgekehrte Denke. Es wäre dann dort das Finden von Ausnahmen, warum man es muss. Und das kann man sich ja durchaus mal überlegen, im Sinne von, muss man nicht Logik umkehren, muss man nicht sagen, hey, Grundsatz ist die Absenz von der Kontrolle. Und wenn aber handfeste und gute Anhaltspunkte bestehen, warum man es in dem Fall machen muss, dann gehen wir genau hin. Also eben so, organisierte Kriminalität, wenn man dann merkt, ah nein, das ist jetzt nicht gut, da fließen Informationsströme, dann macht eigentlich drinnen genauso weiter wie draussen, fair enough, dann kann man das begründen. Also ich glaube, da muss man wie nachher aber über Fallgruppen diskutieren und nicht mehr so, wie das Bundesgericht es ja gerade im 145er-Entscheid gemacht hat, sagen, ja, darf man, fertig. Und noch mit einem Argument, das ich muss sagen, ich äußerst fragwürdig finde. Weil sie hat gesagt, ja, übrigens, es dient dort der Sicherheit und Ordnung von der Anstalt, weil da werden ja dann alle gleich behandelt. Also, was ja die Logik ist, wenn es allen gleich schlecht geht, dann kann sich niemand irgendwie schlechter fühlen. Und dort würde ich sagen, das widerspricht unseren juristischen Grundsatz ja, weil wenn ich gleich behandelt werde, obwohl ich keinen sachlichen Grund dafür setze, dann verletze ich eher mein Gerechtigkeitsempfinden und somit auch BV 8. Oder?
Ich habe mich also, aber gerade letztens auch jemand gepostet, auf LinkedIn, quasi sexuelle Kontakt mit Außenstehenden wegen dem Vollzug. Ja. Ich kann Bewilligung erteilen, es kann erlaubt werden, aber es sind 100 Voraussetzungen. Und dann habe ich mich auch bemüht, gefühlt zurückzuschreiben und zu sagen, nein, das ist ein Menschenrecht, das ist ein urmenschliches Recht. Wie kommen wir auf die Idee, das überhaupt zu kontrollieren und einzuschränken? Weil wir spielen jemanden weg, aber also wegen dem wird ja auch immer noch eine andere Person bestraft, nämlich der Partner, oder?
Genau. Also ist, ja. Im Partnerschaftskontext fällt bei dir, ich glaube, es gibt anspruchsvolle Konstellationen, die sich im Vollzug ergeben können, wo ich auch sehe.
Aber auch da muss die Denke umgekehrt sein. Genau. In der Regel ist es einfach bewilligt.
Ja, so.
Und zwar sehr grosszügig. Und dann kann es Momente geben, wo man.
Wo sich zu viel türmt, wo du sagst, das ist jetzt gut und bedenkenlos machbar. Oder? Wie die Grundvorsicht hat. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen schon in der Tendenz, würde ich sagen, die Entwicklung. Ich glaube aber manchmal, und das ist so eine Wahrnehmung, die wahrscheinlich noch stärker ist, wenn man in der Institution arbeitet, sieht man halt auch die Fälle, wo es nicht gut rauskommt und man ist durch das vielleicht auch das eine oder andere mal ein bisschen anders sensibilisiert für die Thematik. Also ich kann mir auch vorstellen, weißt, dass immer eine Frage ist, dein Meinungsbild baut immer auf deine Beobachtungen auf. Und von unserer Perspektive sehen wir wahrscheinlich mehr, wo wir sagen, warum nicht. Aber man sieht die Fälle nicht, wo es dann schief gegangen ist und wo halt die Wahrnehmung von diesen Personen abprägt. Und darum sage ich, so wie das ist wahrscheinlich ein konstanter Aushandlungsprozess, wie viel richtig, wie viel falsch ist. Also ich bin dort aber zurückhaltend, immer sage, mein Standard ist der einzige vertretbare, sondern das ist so, wie sich ein Annähern im Argument.
Das, nein, das ist sehr diskursiv. Mir, ja, bin ich natürlich völlig bei dir. Ich finde einfach, unser Strafvollzug hat ja nicht als Grundprämisse, man will den Leuten die Sexualität nehmen.
Ja, genau.
Das ist einfach eine Folgeerscheinung. Es sollte dann auch nicht ein Goodie sein, das du dir musst verdienen musst, oder? Also da fängt meine Probleme an.
Ja, genau. So wie eingebettet ist in die Normalität.
Ja, und natürlich, es nimmt immer andere Ausmaße an, aber der Grundgedanke ist ja immer noch eine Resozialisierung. Und über das immer mehr kontrollieren tust du ja, in meinen Augen zumindest, da bist du natürlich überhaupt nicht empirisch evaluiert, aber tust du ja nur Anpassungsleistungen fördern. Und echte Resozialisierung kann, glaube ich, ohne Vertrauen gar nie funktionieren.
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass es immer einfach auch die Erprobungsräume braucht, damit man auch schauen kann, wie weit ist jemand, welche Schritte funktionieren, welche funktionieren nicht. Und ich glaube noch, dass man wie muss aufpassen muss, dass man dann von gewissen Fällen automatisch liest, dass per se rigide ist. Weil ich habe das Gefühl, wir haben natürlich eine selektive Verzerrung unserer Wahrnehmung. Weil was wir sehen, ist das, was angefochten wird, was Teil von Gerichtsverfahren wird. Alles, was bewilligt wird im Alltag und somit funktional ist, wird nie Gegenstand von unserer Beobachtung, weil aus dem entsteht ja nicht das Gerichtsverfahren oder kein Rekurs, es ist nie dokumentiert. Das heisst, wenn wir dann eine Systemwahrnehmung machen, haben wir eigentlich immer den Blick auf das Dysfunktionale und somit eigentlich müssen wir sehr zurückhaltend sein, um zu sagen, ja, wie ist es denn im Allgemeinen, weil es kann sehr gut sein, dass es im Allgemeinen gar nicht schlecht funktioniert und dass es dann ein paar pathologische Fälle gibt. Und über die kann man und muss man streiten und weiterentwickeln. Aber ich glaube, man muss mega aufpassen, dass man dann von dieser kleinen Teilgruppe von Fällen, wo es Uneinigkeiten gibt, nicht den Rückschluss macht, ergo, das System ist immer so. Da bin ich sehr zurückhaltend geworden, weil ich es so ein bisschen wie gesehen habe, das ist ein sehr kleiner Teilausschnitt von allen Lebensvorgängen, die so passieren. Also darum bin ich dort ein bisschen zurückhaltender, um zu sagen, ja, was ist jetzt wirklich das Allgemeine, wie funktioniert es im Alltag?
Ja, ich danke dir für die Einordnung und die Relativierung und ich bin natürlich ganz bei dir. Es ist aber gleich immer wichtig, dass einem das immer wieder auch gespiegelt wird.
Mega.
Weil eben, Wir haben alle unsere Verzögerungen.
Ja, und eben, man muss auch sagen, man kann ja das Ganze noch einen Schritt weitermachen, dass wenn nachher mal eine Rechtsprechung etabliert ist, kann ja das Ausbleiben von Anfechtungen einfach darauf hindeuten, was man sagt, man misst sich keine Chancen mehr aus. Also das ist ja auch nicht ein Hinweis auf ein funktionierendes System. Also darum lohnt es sich so immer wieder über die Grenzen, die mal gesetzt sind, vielleicht sogar höchstrichterlich bestätigt, dass man die immer wieder evaluiert und sagt, macht das Sinn? Und wenn die Antwort ist nein, dann haben wir ja das Prinzip von einer dynamischen Auslegung, die uns erlaubt, uns an neue Erkenntnisse anzupassen. Und das wäre die Aufgabe von einer Verfassungs- oder völkerrechtlichen Rechtsprechung, dort nachzuziehen, die im Idealfall schon auf der unteren Instanz passiert, aber dann spätestens bei der oberen sollte langsam durchschlagen.
Und genau an diesem Punkt ist ja so eine Rechtsprechung so spannend. Der Wille zu lernen, besser zu werden, gescheiter zu werden.
Und auch immer wieder zu überlegen, könnte es so anders sein. Und ich glaube, dort haben wir schon rein, wie wir das ganze Verfahren aufbauen, einen Anker, den wir uns setzen, der suboptimal ist. Weil was machen wir Juristen als erstes, wenn wir in so Sachen hineingehen? Wir schauen, wie haben wir es bisher gemacht. Wir schauen bisherige Urteile, bisherige Literatur an. Das gibt uns ja eine Art wie schon mal eine erste Verankerung, okay, so ist es. Aber sich näher noch einmal in die Position versetzen, von wie wäre es jetzt, wenn ich es von Grund auf neu zeichnen müsste, ist ja gar nicht so trivial. Da sind wir schon wie ein bisschen benchmarkt auf das alte, bisher gebrachte System und tun das vielleicht auch niederschwellig als in Ordnung oder plausibel anerkennen. Und vielleicht wäre es ab und zu spannend, wenn wir so Fragen einfach mal in den Raum hineinwerfen, ohne dass wir uns schon ausführlich mit der Materie beschäftigt haben und erst nachher sequenziell nachgelagert uns mit bisheriger Rechtsprechung und Literatur auseinandersetzen, damit wir uns nicht primen mit diesen Vorinformationen. Zu sagen, hey, wenn wir das heute auf ein weißes Blatt schreiben, was wäre eine schlaue Lösung? Und ich habe das Gefühl, das könnte manchmal uns ein bisschen schützen vor dieser Dynamik, die ich vorher angesprochen habe.
Du hast jetzt gerade meinen Verteidigungsansatz skizziert. Ich bin begeistert.
Dann matcht das wunderbar.
Ich danke dir, Thierry, für die wiederum sehr spannenden Ausführungen.
Danke dir, Duri.
Ich sehe, ich muss mit dir wirklich ganz spezifisch in Materie einsteigen und dann wird es gerade sofort super spannend.
Da bin ich froh zu hören.
Wir müssen unbedingt den Diskurs weiterführen.
Sehr gerne, jederzeit, Duri.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.